Wir fahren heute Abend fort in Philipper Kapitel 3. In den Versen 4 bis 14 gibt Paulus sein persönliches Zeugnis und unterstützt so die Warnung in Vers 2, auf die Irrlehrer zu achten. Solche, die etwas hinzufügen möchten und einige eigene Leistung hineinbringen möchten, einen Platz für eigene Leistung. Paulus sagt, wenn das der Fall wäre, wenn das möglich wäre, dann hätte ich vor allen in meinem Volk Gelegenheit dazu. Aber ich habe auf alles verzichtet. In den Versen 4 bis 6 zählt er solche Vorrechte auf, Vorteile, die er gehabt hätte, wenn er beim alten Leben geblieben wäre, wenn er es zu dem mit dem halten möchte, was die falschen Lehrer verkünden. Aber er sagt, ich habe aus Liebe zu Jesus Christus, weil ich ihn für so vorteilhaft fand, habe ich auf alles verzichtet. Ich habe alles seinetwegen verloren. In den Versen 4 bis 6 also zählt er seine Vorrechte auf, und dann in den Versen 7 bis 11 zeigt er, wie er umgedacht hat und umdenkt, wie er den Blick auf Jesus Christus gerichtet hält. Und in den Versen 12 bis 14 zeigt er uns seine neue Ausrichtung, seine gegenwärtige Haltung im Blick auf das Ziel. Wir lesen zuerst Vers 12, Anfang. Ich sage nicht, dass ich schon erlangte oder schon vollendet bin. Dies scheint etwas unerwartet zu sein. Denn wenn wir den Text, wenn wir die Verse zuvor lesen, dann fragen wir uns, hatte er überhaupt etwas gesagt, das dazu Anlass geben könnte, den Philipper, den Lesern Anlass gegeben hätte zu denken, er wäre vielleicht schon angekommen. Vielleicht denkt er nicht an das, was er selbst gesagt hat. Das heißt, es muss nicht sein, dass er, was er eben geschrieben hat, hier noch klären möchte. Als ob er sagen wollte, missversteht mich nicht, ich wollte nicht sagen, dass ich schon angekommen sei. So etwas hat er offenbar noch nicht angedeutet. Aber es kann sein, dass er an andere Menschen denkt, die so sprechen. Es kursierte nämlich in jener Zeit die Auffassung, dass die Auferstehung etwas sei, das man jetzt während dieses Lebens schon erreichen könnte. Es gehe nicht um eine leibliche Auferstehung, sondern um etwas in diesem Leben. Und man könne schon in diesem Leben einen gewissen erlangten Stand erreichen, einen vollendeten Stand in der Beziehung zu Gott. Von solchen spricht er, glaube ich, in seinem Schreiben an Timotheus. Es gäbe Leute, die sagen, die Auferstehung sei schon hinter uns. Paulus will sagen, es gibt, während wir leben, keine Vollkommenheit. Er ist nicht vollkommen, und wenn jemand eifrig war für Jesus Christus und wenn jemand ganz hingegeben war, dann denke ich, war das der Apostel Paulus. Und wenn er selbst sagt, ich bin noch nicht ans Ziel angekommen, ich bin noch nicht vollkommen, dann kann keiner von uns behaupten, es würde während des Christenlebens einen Zustand geben, wo wir nicht mehr sündigen würden, wo wir gleichsam angekommen wären an ein Ziel. Was ist das Ziel? Das Ziel Gottes mit uns Menschen ist eigentlich Gottes Ähnlichkeit. So wurden wir geschaffen, ein Ebenbild von Gott zu sein. Und nachdem wir in die Sünde gefallen sind, ist es Gottes Ziel, uns wiederherzustellen in dieses Ebenbild. Und dieses Ebenbild erreichen wir über Jesus Christus. Damit wir wieder Gott ähnlich werden, hat Gott ein neues Ebenbild geschaffen. Er wurde Mensch, und dieser Mensch, Jesus Christus, der sowohl Mensch als Gott war, war ein vollkommenes Ebenbild von Gott. Und er ist Ebenbild zwecks Erlösung. Die zwei Gedanken Ebenbild und Erlöser haben wir in Kolosser Kapitel 1, Vers 14 und 15. Damit Christus unser Erlöser ist, wird er unser Ebenbild. Und als Erlöser bringt er uns wieder in das Bildnis von Gott. Und wenn wir so werden wie Jesus Christus, was das Ziel von Gott für uns ist, dann werden wir das Ziel erreichen, dass Gott überhaupt mit uns Menschen hat, dass wir ihm ähnlich sind. In der Wiedergeburt werden wir Christus ähnlich. Dieses Bildnis nimmt in uns Gestalt. So kann Paulus in Epheser 4 sagen, dass der neue Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist. Aber dieses Bildnis ist wachstumsfähig. Und eines Tages sollen wir in der Tat vollendet werden und so sein wie Jesus Christus. Aber dieses Ziel wird während unseres Lebens nicht erreicht. Wir arbeiten daran und wir werden Christus ähnlicher im Wachstum, wenn es normal zugeht. Aber erst wenn wir Christus sehen, werden wir sein, wie er ist. So schreibt es Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 3. Wenn er erscheint, dann werden wir sein, wie er ist. Aber jetzt arbeiten wir noch an der Heiligung. Wer diese Hoffnung hat, der reinigt sich. Der ist noch an der Arbeit, um dieses Ziel zu erreichen, Christi Ähnlichkeit zu bekommen. Ich sage nicht, dass ich schon erlangte oder schon vollendet bin, wie andere es eventuell sagen. Ich sage es nicht. Ich bin noch dabei, dieses Ziel zu erreichen. Aber ich jage nach, ob ich auch das ergreifen möge, auf welches hin ich ergriffen wurde von Christus Jesus. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Paulus hier das Bild der griechischen Rennbahn vor sich hat, wo Läufer um die Wette laufen, um das Ziel zu erreichen, also das Bild von einem Wettlauf. Und am Ende stand ein Pfahl, und es galt, diesen Pfahl als Erster zu erreichen und ihn zu ergreifen. Paulus sagt, ich bin jetzt dabei, ich habe aber noch nicht ergriffen, aber ich bin dabei, nachzujagen, zu laufen, mit allen Kräften. Ich setze mich voll und ganz ein. Wenn wir in diesen Tagen betont haben, aufgrund der ersten Verse in diesem Kapitel, dass wir nicht gesetzlich denken in dem Sinne, dass das Gesetz unser Modell wäre für unser Christenleben, dann ist es aber nicht so, dass wir nichts zu leisten hätten. Wir leisten nicht, um Gott zu imponieren. Aber das heißt nicht, dass unsere Energie nicht gefragt wäre oder unsere vollkommene Hingabe. Wenn ein Gesetzesmensch sich voll und ganz eingesetzt hat, um das Gesetz einzuhalten, dann sollten wir nichtsdestoweniger uns ganz einsetzen aus Liebe zum selben Gott und zu unserem Erlöser Jesus Christus, der uns erkauft hat und befreit hat von dem Gesetz. Wir werden genauso gefordert wie der Gesetzesmensch. Und eigentlich ist das der Test der Liebe, ob wir wirklich den ganzen Tag, rund um die Uhr, 24 Stunden, mit ganzer Energie Jesus Christus ausgeliefert sind. Bei Paulus ist das so. Alle Energiereserven werden hier herangeholt, um Jesus Christus nachzulaufen. Er ist nicht lässig, sondern er ist ganz dem Herrn Jesus Christus hingegeben. Ich jage nach, ob ich auch das ergreifen möge, auf welches hin ich ergriffen wurde von Christus Jesus. Jesus sagt einmal, ihr habt mich nicht erwählt, ich habe euch erwählt. Diese Erwählung ist nicht eine Erwählung notwendigerweise in der Ewigkeit, die gibt es. Aber wir vergessen manchmal, vielleicht haben wir es auch noch nicht gehört, dass die eigentliche Erwählung in der Zeit geschieht. Nämlich ist das der Zeitpunkt, wo Gott uns erfasst. Das ist seine Antwort auf unsere Umkehr, die wiederum die Antwort auf seinen Ruf ist. Die Reihenfolge in der persönlichen Heilswende sieht so aus. Gott ruft einen Menschen, er antwortet durch Nein zur Sünde und Satan und durch Ja zu Gott, das heißt Buße und Glauben. Und daraufhin, auf diese Bekehrung oder Umkehr, antwortet Gott indem er uns ergreift und verändert und uns die Wiedergeburt, das neue Leben, die Sohnesstellung und so weiter schenkt. Jesus Christus hat uns ergriffen. Niemand von uns hat ihn erwählt. Wir sind von ihm erwählt, gerufen worden und erfasst worden. Er hat uns ergriffen. Er hat unsere Hand ergriffen. Nicht wir ihn. Und er ist es, der uns hält, nicht wir ihn. Aber nachdem er uns ergriffen hat, wollen wir uns an die Hand nehmen lassen und wir wollen uns ganz voll in seine Nachfolge hineinbegeben und nachjagen, denn er läuft diesem Ziel entgegen mit uns. Die Bibel scheint verstehen zu geben, dass dieser Ruf nicht nur ein Ruf in der Vergangenheit war, als er uns zu Jesus Christus rief, sondern dass Gott immer noch dabei ist, uns zu rufen. Das heißt, er scheint zu locken, komm, komm mit. Tag für Tag ruft er uns, komm mit, es geht himmelwärts, es geht Richtung Ewigkeit. Lass das Auge nicht zu lange stehen bleiben bei dem Zeitlichen. Wir sind ergriffen worden von Jesus Christus, um eines Tages zu ergreifen. Der Ruf, der uns im Evangelium erreichte, hat als Ziel die ewige Gemeinschaft, persönliche, sichtbare Gemeinschaft mit Gott in der Ewigkeit. Deshalb kann Paulus schreiben in Epheser Kapitel 4, wandelt würdig des Rufes, mit dem ihr gerufen wurdet. Und dann schreibt er in Vers 4, glaube ich, ist es, von einer Hoffnung dieses Rufes. Das heißt, wir sind gerufen worden vom Himmel, um zum Himmel zu kommen. Wir sind ergriffen worden, um zu ergreifen. Er wiederholt es in Vers 13, das er noch nicht erreicht hat. Brüder, ich selbst halte mich nicht dafür, ergriffen zu haben. Ich bin noch nicht bei diesem Pfahl am Ende des Lebens. Ich habe noch nicht das Ziel erreicht. Ich bin auch noch unterwegs. Und deshalb kann er sie aufrufen, es ihm nachzutun. Genauso viel Eifer an den Tag zu legen, wie er es tut, aus Liebe zu Jesus Christus. Ich selbst halte mich nicht dafür, ergriffen zu haben, aber eines gilt. Im Grundtext nur die zwei Wörter, aber eines. Man könnte auch vielleicht übersetzen, eines tue ich, aber eines ist da, eines gilt. Während ich zweierlei tue, ich vergesse, was hinter mir liegt, mich ausstrecke nach dem, das vor mir liegt, jage ich dem Ziel entgegen. Während er diesem Ziel entgegengeht, tut er zweierlei. Er vergisst, was hinter ihm liegt, und streckt sich aus nach dem, das vor ihm liegt. Und so jagt er dem Ziel nach. Oft fragen wir uns, wenn wir diesen Vers lesen, was heißt es, zu vergessen, was hinter uns liegt? Eines ist klar, die Barmherzigkeit Gottes dürfen wir nie vergessen. An die sollten wir immer wieder denken. Paulus ruft uns auf in Römer Kapitel 12, Vers 1, Kraft gerade dieser Barmherzigkeiten, die wir aufzählen sollten und nie vergessen sollten, dass wir Kraft dieser Barmherzigkeiten unseren Leib immer wieder Gott darbringen sollten. Ich denke auch nicht, dass es so sehr etwas ist in seinem Christenleben, das er vergessen will. Einige Ausleger sagen vielleicht, man sollte nicht zu stark daran denken, was man schon erreicht hätte. Aber was habe ich schon erreicht? Was wäre da zu pochen? Wenn wir wirklich Jesus Christus nachfolgen, dann müssen wir zugeben, dass wir in uns selbst nichts erreicht haben. Es ist ja alles Geschenk. Auch alles Wachstum, aller Sieg, den wir erreicht haben mögen. Oder etwaige Erfolg im Seelengewinnen oder im Betreuen von anderen Menschen. Man könnte vielleicht daran denken, aber nicht so, dass wir das zu stark erwägen würden. Aber ich weiß nicht, ob man sagen kann, das sollte man vergessen. Ich denke nicht, dass wir unseren Dienst für Jesus vergessen sollten. Ganz bestimmt sollten wir nicht darauf pochen, das stimmt. Wir sollten an die Gnade Gottes denken, die uns alles geschenkt hat. Aber mir scheint, wir sollen diesen Ausdruck, was hinter mir liegt, auslegen im Blick auf das Gegenübergestellte, Er tut ja zweierlei. Er vergisst, was hinter ihm liegt, und streckt sich aus nach dem, das vor ihm liegt. Und diese zwei stehen einander gegenüber. Und was ist es, das, nachdem er sich ausstreckt? Es ist der Christus als Gewinn, von dem er vorhin sprach. Ich habe alles verlassen, damit ich Christus gewinne. Und ich bin dabei, alles zu verlassen, alles als Verlust zu achten. Was alles? Was achtet Paulus jetzt als Verlust oder Schaden? Genau dasselbe als das, was er vor den Toren von Damaskus für Verlust und Schaden achtete. Die ganze Welt, Gutes und Böses, alles, das mit Jesus Christus konkurrieren könnte. Vor allem vergisst er seine früheren Vorteile. Vor allem vergisst er alles das, das er in die Waagschale hätte legen können, um bei Gott in Gnaden zu sein. Um Gott zu Gott zu kommen wie ein Geschäftsmann und zu sagen, schau einmal, so und so viel habe ich erreicht, jetzt bist du mir dies und das schuldig. So kann man nicht zu Gott kommen. Und Paulus sagt, ich habe auf alles verzichtet. Ich komme mit leeren Händen zu Gott und berufe mich nur auf die Gnade Jesu Christi. Ich denke, Paulus will sagen, ich vergesse von allem, das ich in die Waagschale legen könnte, das für mich ein Gewinn wäre. Ich habe nichts und ich darf davon vergessen. Und ich muss immer wieder von Herbert Janssen vergessen und von seiner Leistung. Ich muss vergessen von meiner Familie, wie Paulus von seiner Familie vergisst. Ich darf nichts, was immer ich auch heranziehen wollte, um bei Gott Eindruck zu machen. Ich darf das nicht in Erinnerung ziehen. Ich darf es nicht in Erwägung ziehen. Ich muss stets mich bemühen, das zu vergessen, als käme es in Frage, als noch etwas, das von Bedeutung wäre. Nichts ist von Bedeutung. Auch nicht mein gegenwärtiger Dienst. Stehe nicht in Gnaden bei Gott, weil ich so eifrig Gott diene. Es ist alles Geschenk und meine Gerechtigkeit wird immer nur die Gerechtigkeit von Jesus Christus sein. Wir können alles hier hineinlegen, was konkurrieren könnte oder was irgendwie noch zusätzlich zu Jesus Christus in Erwägung gezogen werden könnte, als etwas, mit dem wir Gott beeindrucken wollten. Das schließt unser Bibellesen ein, das schließt unser Beten ein. Das schließt unser Bemühen ein, ordentliche christliche Bürger zu sein oder ordentliche Gemeindemitglieder zu sein oder was immer es noch wäre. Nichts kann Gott beeindrucken als nur das Blut Jesu Christi und die Gerechtigkeit seines Sohnes. Und alles ist sonst Geschenk, was wir von Gott hätten, das ihn beeindrucken würde. Wir wollen alles vergessen, das wir hineintragen könnten in die Beziehung zu Gott. Wir wollen alles vergessen und uns nur danach ausstrecken, Jesus Christus vor Augen zu halten und am Ende des Laufweges, am Ende des Wettlaufs, ihn als Gewinn zu behalten. Das heißt, von Anfang bis Ende ist es nur Jesus Christus, wie er bereits in Kapitel 1 gesagt hat. Zu leben heißt für mich ein Wort, ein Name, Christus. Zu leben heißt eine Person, Jesus Christus. Alles andere will vergessen werden zugunsten dieser Person, zugunsten der Liebe zu dieser Person. Während ich vergesse, was hinter mir liegt, mich ausstrecke nach dem, das vor mir liegt, jage ich dem Ziel entgegen. Meine lieben Freunde, bekommen andere, wenn sie ihr Leben beschauen, den Eindruck, sie würden jagen, Jesus Christus nachlaufen, mit Eile? Geben wir den Eindruck, wecken wir den Eindruck, als würde Jesus Christus wirklich etwas Besonderes für uns bedeuten. Es geht um den Preis des von oben ergangenen Rufes Gottes in Christus Jesus. Leider muss man hier wieder eine Korrektur anbringen, was die Übersetzung betrifft. Ich kann es immer noch nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen, dass immer noch, auch in modernen Übersetzungen, das Wort Berufung gebraucht wird. Das deutsche Wort Berufung hat einen anderen Klang als das griechische Wort, das hier übersetzt werden soll. das einfache dreibuchstäbliche Wort Ruf. Drei Buchstaben, das genügt. Sie brauchen gar nicht das lange Wort Berufung herbeizuholen. Es ist nur der einfache Ruf Gottes. Das besagt aber zweierlei. Sind wir Gerufene, dann heißt das, dass Gott die Initiative ergriff und nicht ich. Das ist das eine. Aber die andere Seite ist die, dass er mich nicht vergewaltigt hat, sondern er hat nur gerufen, komm. Und dann war ich dran. Es war mein Entschluss zu antworten. Die Antwort erwartet Gott von uns. Er trifft nicht die Entscheidung für uns. Er ruft uns laut, wie er Adam und Eva gerufen hat. So ruft er jeden von uns. Aber wir sind es, die antworten sollen. Wir werden nicht gezwungen, Jesus Christus nachzufolgen. Wir dürfen es, das ist die andere Seite wieder. Aber wir haben nicht den ersten Schritt getan. Wir sind geboren mit dem Rücken zu Gott zugewandt. Und so bleibt es, bis wir gerufen sind und durch die Gnade Gottes umkehren dürfen und Ja sagen dürfen. Dieser Ruf, den wir einmal Folge leisteten, der kam vom Himmel und er kam nicht vom Menschen. Kein Sektenführer hat uns gerufen in diese Nachfolge. Es war Jesus Christus, der vom Himmel kam. Und der Ruf kommt immer noch vom Himmel durch den Heiligen Geist, durch das himmlische Evangelium. Und wenn Evangelisten und andere Christen uns gerufen haben mögen, dann war das aber der Ruf Gottes durch den Mund seiner treuen Diener. Und wenn es ein Schriftwort war, dann war es auch ein Rufwort vom Himmel, wenn es ein Traktat vielleicht war. Und wenn wir die Bibel gelesen haben, dann war es wirklich der Ruf vom Himmel. Es ist ein Ruf, der von oben ergangen ist, und zwar in Christus Jesus. Es ist Jesus Christus, der durch Evangelisten, durch Schriften, durch Christen, die sich gebrauchen lassen, uns ruft. Der Ruf Gottes erfolgt in Christus und gelangt an uns und wir dürfen antworten. Und der Ruf hat als Ziel die ewige, persönliche, nahe Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus. Das ist das Ziel. Das ist der Preis gleichsam. Das ist das, was am Ende uns erwartet. Das ist, was wir erreichen wollen, dieses Ziel. Wir wollen nicht unterwegs liegen bleiben. Es wird auch nicht selbstverständlich sein, dass wir das Ziel erreichen. Es wird die Gnade Gottes sein, die uns dorthin bringt. Mit Vers 14 haben wir gleichsam das Ende seines Zeugnisses, das mit Vers 4 begann. Es hatte drei Teile. Er schaute zurück. Er zeigte uns, wie er umgekehrt ist, wie er umdenkt und immer dabei noch ist, umzudenken. Und er zeigt uns, wie er nach vorn blickt und auf das Ziel hinläuft und jagt. Er hat uns also diese drei Teile seines Zeugnisses erzählt. Er zeigt uns, wie er Christ wurde und wie er als Christ läuft. Und jetzt ruft er die Leser auf, es ihm nachzutun. In Vers 15 fordert Paulus auf, bis Vers 21, zur gleichen Ausrichtung, wie er sie hat. Der Apostel fordert in den Versen 15 bis 21 zur gleichen Ausrichtung, wie er sie hat. Zuerst haben wir in Vers 15 Anfang die Aufforderung dazu selbst. So viele also, die reif sind, sollten diese Gesinnung haben. Es geht um eine Gesinnung. Eine Gesinnung ist ein Denken. Christen sind denkende Leute. Der Mensch handelt erst nachdem er denkt. Er hat einiges Instinktive bei sich, das heißt, einiges läuft automatisch und einiges läuft mittels Instinkten, aber als solches ist der Mensch ein Wesen, das erst Information braucht und diese Information mittels seines Denkens aufnimmt, er wertet sie aus Und dann trifft er entsprechende Entscheidungen und handelt. Es gab eine Zeit in den 60er und 70er Jahren, wo es eine Menge von jungen Leuten gab, die es nicht mehr so machen wollten. Die nannte man Aussteiger. Das heißt, sie wollten sich einfach gehen lassen und sich treiben lassen, haben aber bald erfahren müssen, dass es nicht einfach so geht. Wir können nicht wie die Tiere leben. Wir haben nicht genügend Instinkt, Triebkraft. Wir müssen entscheiden. Wir können nicht einfach von der Hand in den Mund leben. Wir können nicht einfach wie die Tiere instinkthaft leben. Wir müssen denken, wir sind gezwungen dazu. Wir sind dazu gleichsam verurteilt. Viele von ihnen wollten mittels Drogen dann einfach so weiter driften. Aber das geht nicht. Wir verenden dann. So lebt man nicht. Man lebt, indem man denkt. Kleine Kinder, die können das noch nicht. Die müssen herangezogen werden, die müssen getragen werden, die müssen gefüttert werden. Denen muss geholfen werden. Aber mit der Zeit lernen sie, selbstständig zu denken und selbstständig Entscheidungen zu treffen. Und wohl den Kindern, die solche Begleiter haben, die ihnen helfen, wirklich die richtigen Entscheidungen zu treffen, sodass es dann später im Leben gut geht. Der Christ hat sein Denken erneuert bekommen. Christen sind Menschen, die denkfähig geworden sind. Es hat nämlich Gott gefallen, mittels Wort mit uns Menschen Kontakt aufzunehmen. Und Wort ist Denkmaterial. Logos ist Gedachtes. Rhema ist dasselbe wie Logos, nicht etwas anderes. Das sind die zwei Wörter, die für Wort gebraucht werden im Griechischen. Logos ist Wort, das zuerst gedacht wurde und zum Ausdruck gebracht wurde. Rhema bedeutet, dass es gesprochen wurde. Beides muss von Gottes Wort gesagt werden. Er hat es gedacht und er hat es zum Ausdruck gebracht. Er hat es ausgesprochen. Rhema ist wichtig, wenn wir Gottes Wort lesen. Wir sagen uns, dies ist von Gott gesprochen worden. Aber wir sollten nie vergessen, dass es auch immer Logos ist. Das heißt, Gott hat es zuerst gedacht. Und wenn wir es aufnehmen, sollten wir es bedenken. Die Schrift erwartet von uns, dass wenn wir Gottes Wort, wenn es uns entgegenkommt, unseren Augen trifft oder unsere Ohren trifft, dass wir dann darüber nachsinnen. Dass wir dieses Gedachte mittels Denken aufnehmen und dann verwerten. Und dass es uns dann gestalten darf. Erst dann kommen Emotionen und Entscheidungen in Frage. Aber erst muss es überlegt werden. So tat es auch Maria. Sie bewegte von allen Seiten diese Worte in ihrem Herzen. Und so will das Wort Gottes überlegt werden in unseren Herzen. Jakobus sagt sogar, es soll aufgenommen werden wie ein Gast in die Wohnung. Bis ins Innere aufnehmen, nicht an der Tür stehen lassen. Wir sollen es beherzigen. Und wenn das geschieht, dann kann etwas geschehen. Gott hat also unser Denken erreichen wollen. Denn wir sind nicht Roboter. Wir sind nicht Mechanismen. Wir sind gegenüber von Gott. In seinem Bilde gestaltet. Und das stellt uns höher denn die Tiere. Wir sind zwar nicht so hochgestellt wie die Engel, aber eines Tages werden wir höher gestellt sein denn die Engel. Und werden sie richten. Aber wir selbst sind heute nicht so hoch, aber wir sind höher denn die Tiere. Wir sind Ebenbilder Gottes. Und Gott spricht zu uns und dann haben wir zu antworten. Und wenn der Heilige Geist seinen Weg hat mit uns, wenn sein Wirken in uns Frucht bringt, dann ist eine Frucht die, dass wir uns selbst beherrschen können. Nicht er beherrscht uns. Denn die Herrschaft Gottes besteht darin, dass wir uns selbst beherrschen. Das geschieht durch die Denkkraft und die Energiekraft, die Gott uns liefert. Aber wir sind es, die uns beherrschen, nicht Gott. Er ist unser König, aber mittels Wort. Er gibt Informationen und sagt, so ist es. Und er gibt Imperativ und sagt, so hat es zu sein. Und beides ist wahr, Indikativ und Imperativ. Aber er spricht zu uns mittels Wort und dann antworten wir. Wir sind gegenüber von ihm. Es ist also sehr wichtig, dass wir lernen, göttlich, biblisch zu denken. Denn unser Lebensweg muss oft sehr schnell bestimmt werden. Manches von dem, was wir tun, sollte eigentlich fast automatisch geschehen. Aber alle Gewohnheiten, alles, was automatisch getan wird, muss zuallererst am Anfang überlegt sein, damit es die richtige Handlung ist, damit es die richtige Überlegung ist. Sonst werden wir später Schwierigkeiten haben, wenn wir versuchen, nach Gewohnheit oder mechanisch zu handeln. Wir leben also auch im Geiste von der Überlegung zuerst. Und wenn jetzt Überlegung zur Gesinnung werden soll, zur ständigen Gesinnung, dann müssen wir lernen, Gottes Wort zu bedenken. Paulus wird gleich sagen, woher das kommt. Aber an dieser Stelle spricht er nur von Gesinnung. So viele also, die reif sind, sollten diese Gesinnung haben. Es gehört zur geistlichen Reife, dass wir richtig denken. Es gehört zur Unreife, dass man noch lernen muss, zu denken und die richtige Gesinnung zu bekommen. Deshalb müssen unreife Leute begleitet werden und oft erst noch getragen werden. Nicht alle Christen sind reif, aber die Reifen tragen die Verantwortung für die weniger Reifen. Solche, die in der Gemeinde vorangehen, sollten reife sein, sodass sie ein Vorbild liefern können für andere. Aber sie sind nicht die einzigen, die reif sein sollten. Es sollte in der Gemeinschaft der Gläubigen immer wieder solche sein, die als Vorbild gelten in dem oder dem Bereich, sodass andere sich etwas von ihnen abgucken können. So viele von uns, die reif sind, wollen wir diese Gesinnung haben. Welche Gesinnung? Nun, zunächst einmal Kapitel 2, Vers 5, die in Christus war. Und dann aus diesem Kapitel die Gesinnung, dass ich auf alles verzichte, das nicht Jesus Christus meint, alles, von dem er will, dass ich es verlasse, sodass nur Jesus Christus mir vor Augen steht und ich ihn als Ziel behalte am Ende meines Lebens. Das heißt, ich habe mich für Christus entschieden, ich halte ihn heute vor Augen, ich versuche seine Gesinnung zu übernehmen und am Ende meines Lebens steht er immer noch als Ziel. Von Anfang bis Ende ist also Christus der Inhalt meines Lebens. Und diese Gesinnung, dass Christus der Inhalt meines Lebens ist, die bestimmt einen christlich reifen Menschen. Lasst uns diese Gesinnung haben. Lasst nichts anderes unser Denken bestimmen. Diese Gesinnung oder diese Aufforderung hat eine Verheißung im zweiten Teil von Vers 15. Und wenn ihr in etwas anders gesinnt seid, wird Gott euch auch dieses auftun. Entschuldigung, ich sollte es nicht so sagen. Anders. Die Aufforderung wird begleitet von einer Verheißung. So. Wenn jemand anderer Gesinnung sein sollte, zum Beispiel ist er vielleicht noch nicht reif, oder er ist in einigem reif, aber an anderen Stellen ist er noch nicht reif, hat er noch nicht diese Gesinnung. Das gibt es auch, dass wir nur an einigen Stellen reif sind. Dann, sagt Paulus, haben wir die Verheißung, dass Gott uns zeigen wird, worauf es ankommt. Wir haben hier in diesem Vers ein Beispiel von einer Aussage, die zunächst absolut klingt, aber relativ gemeint ist. Das heißt, sie hat eine stille Voraussetzung, die nicht genannt ist. Und ich denke, wir sind alle einverstanden, dass hier Paulus eine Voraussetzung nicht nennt, aber doch voraussetzt. Wenn ihr in etwas anders gesinnt seid, wird Gott euch auch dieses auftun unter der Bedingung. Nicht wahr? Denn nicht alle Christen erfahren eine Korrektur in ihrer Gesinnung. Nicht alle. Das heißt, so wie der Satz hier lautet, stimmt er nicht. Wir haben viele solche Sätze in der Bibel. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir die Bibel lernen zu lesen, so wie sie gelesen werden will. Ganz offensichtlich setzt Paulus voraus, dass jemand sich sagen lässt und nicht stur behauptet, ich bin, habe doch recht. Wenn jemand nicht ganz so gesonnen ist wie Paulus, soll er bereit sein, seine Gesinnung zu ändern. Und dann trifft die Verheißung zu. Dann trifft zu, dass Gott ihm helfen wird, dass Gott ihm das zeigen wird. Aber wenn er sich nicht sagen lassen will, dann vergewaltigt Gott uns nicht. Er schiebt uns nicht das Brot in den Mund. Er überstürmt uns nicht mit seiner Information, mit seiner Korrektur. Wir sollen mitmachen. Wenn ihr in etwas anders gesinnt seid, wird Gott euch auch dieses auftun, unter der Voraussetzung, dass ihr wirklich euch korrigieren lassen wollt. Dennoch, aber das setzt er hier voraus, dass sie es tun wollen. Im engeren Sinne trifft es zu von den Philippern, aber nicht von allen Lesern, die nach diesem den Philipperbrief lesen, notwendigerweise. Wenn sie dieselbe Bereitschaft aufbringen, von der Paulus weiß, dass die Philipper sie hatten. Dennoch, wozu wir auch gelangten, nach demselben Maßstab sich auszurichten, derselben Gesinnung zu sein, sollte unser Bestreben sein. Der Satz ist unvollkommen im Griechischen. Man muss ihn im Deutschen eigentlich, damit er verständlich ist, vollenden oder ergänzen. Wozu wir auch gelangten. Das heißt, an welcher Stelle wir auch etwas an Reife erlangt haben oder gewachsen sind. Egal, wo wir jetzt stehen, aber wir sind alle im Wachstum begriffen. Wo immer diese Stelle ist, wollen wir uns über dieses einig sein, was der Maßstab ist. Und da kommt die Gesinnung her. Vers 16 ist sehr wichtig für Kapitel 3. Denn in Kapitel 3 geht es in einem gewissen Sinne um falsche Lehre, vor die Paulus warnt. Vers 2 ist da gewissermaßen wegweisend für das Kapitel. Er gibt sein persönliches Zeugnis, um den Philippern zu helfen, sich zu wappnen vor falscher Lehre. An seinem Beispiel dürfen sie sehen, dass es falsch ist, so wie diese Verkündiger es behaupten. Also Christus genügt wirklich. Und jetzt ruft er sie auf, so zu denken, wie er denkt, damit sie nicht anfällig werden für diese falschen Angebote von falschen Lehren. Und wenn wir bewahrt bleiben wollen vor falscher Lehre, dann brauchen wir diese zwei Dinge, die in Vers 16 genannt sind. Nach demselben Maßstab sich auszurichten, derselben Gesinnung zu sein. Das zweite kommt vom ersten. Das zweite hatten wir schon in Vers 15. So viel also, die reif sind, sollten diese Gesinnung haben. Aber wo kommt diese Gesinnung her? Jetzt muss diese Frage beantwortet werden, die ich vorhin erwähnt. Jetzt muss sie beantwortet werden. Sie kommt von einem Maßstab, von einem Kanon im Grundtext, von einem Maßstab. Eine Kanone ist ein Maßstab. Sie ist der Maßstab für die Kugel. Die Kugel wird in eine gewisse Richtung geschossen. Und die Kanone gibt das Maß oder die Richtung an. Ein Stab kann auch ein Maßstab sein, ein Meterstab. Ein Kanon, ein Liedstück, das nach Maß gesungen wird, gleichzeitig. Ein Kanon kann die Bibel sein. Deshalb nennen wir die Heilige Schrift den Kanon. Das heißt, dies ist der Maßstab, nach dem wir uns ausrichten. Dies ist die Wahrheit, die Gott in den Raum gestellt hat, nach dem der Mensch sich ausrichten soll. Und es gibt nur diesen Maßstab. Aber wir dürfen nicht vergessen, was diesen Maßstab ausmacht. Was macht die Bibel zur Bibel? Eine interessante Frage. Offenbarung 19, Vers 10 sagt es uns. Jakobus sagt einmal, der Leib ohne Geist ist tot. Wenn die zwei, der innere Mensch und der äußere Mensch, auseinandergehen, dann stirbt der äußere Mensch, der innere Mensch nicht. Der innere Mensch ist der Geist. Und er ist es, der dem äußeren Menschen Leben verleiht, wenn die zusammen sind. Und deshalb spricht man davon, Leib und Seele beieinander zu halten, mittels fleißiger Arbeit. Ja? Und wenn einem das nicht gelingt, nun, dann geht es Richtung Tod. Es ist der Geist, der dem Leib Leben verleiht. Und was ist jetzt der Geist, das Leben der Bibel? Die Bibel ist Prophetie, die ganze Bibel. Das macht sie zur Bibel, dass sie Prophetie ist. Sie ist von Gott geoffenbart worden. Aber der Geist der Prophetie ist das Zeugnis von Jesus Christus. Das Zeugnis Alten Testamentes in Bild und Prophetie. Das Zeugnis Neuen Testamentes von Jesus Christus selbst in den Evangelien. Das Zeugnis über Jesus Christus. Auch dann weiter in den Briefen. Auch die Briefe sind beides Zeugnis von Jesus Christus, selbst gegeben durch die Apostel. Und sie sind wiederum Zeugnis über Jesus Christus. Und so ist es auch in der Offenbarung. Zeugnis von Jesus Christus selbst, durch Johannes weitergegeben. Aber Zeugnis über Jesus Christus. Er ist das Thema. Und dieses Thema, Jesus Christus, ist der Geist der Bibel, der biblischen Prophetie. Dieses Thema macht die Bibel zur Bibel. Wenn dies nicht das Thema wäre, dann hätten wir nicht eine Bibel. Aber Jesus Christus ist es, das die Bibel zur Bibel macht. Und die ganze Bibel gehört dazu. Alles gehört dazu. Geschlechtsregister, Geschichte, alles. Alles gehört dazu. Jedes Wort. Aber es ist Christi Wort. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Es ist das Wort Gottes. Von Anfang an, von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Und dies ist das Wort von Jesus Christus. Wenn Paulus sagt, wollen wir diese Gesinnung haben, lass Jesus Christus in der Mitte sein, dann müssen wir das Zeugnis von Jesus Christus beachten. Da ist der Maßstab. Wie sollten wir sonst uns über Jesus Christus einig werden? Ja, ich stelle mir ihn so vor, kann der eine sagen, nicht wahr? Und das geschieht auch. Rudolf Steiner stellt ihn sich so vor, als doppelten Christus. Ja. Ein anderer stellt sich Jesus Christus so vor, der ist mal in Indien gewesen und so, ja. Und ein anderer hat wieder einen anderen Jesus. Und Paulus befürchtete, dass es möglich sein könnte, dass einige einen anderen Jesus aufnehmen, als den er verkündet. Der Name Jesus kommt nämlich an anderen Stellen auch noch vor. Sogar in der Bibel hat es einen Jesus, der nicht Jesus Christus war. Jemand hieß einfach so. Ja. Das war sein Name. Er durfte auch Christ gewesen sein. Ich möchte diesen Namen nicht tragen. Aber das gibt es, auch in lateinamerikanischen Ländern, bis heute noch. Es gibt aber Messiasse, die für solche gehalten werden, die aber falsche sind. Und jetzt ist es wichtig, dass wir einen Maßstab haben, wenn wir von Christus sprechen wollen. Und dieser Maßstab ist Gottes Offenbarung in unserer Heiligen Schrift. Von 1. Mose 1, wie gesagt, bis Offenbarung 22. Und Paulus legt Wert darauf. Und er gebraucht Paulus, Apollos und sich selbst als Beispiel. Er sagt zu den Korinthern, wenn ihr an uns denkt, dann passt auf, wie ihr über uns denkt. Geht nicht über das Geschriebene hinaus. Wir tendieren so schnell dazu. Wir müssen immer wieder diesen Maßstab anlegen, auch in unserem Verständnis über Jesus Christus. Was ist Jesus Christus uns? Was bedeutet er uns? Wer war er eigentlich? Welche Vorstellungen sollen wir haben von ihm und so weiter? Wir müssen täglich forschen in der Heiligen Schrift, um Jesus Christus kennenzulernen. Und wenn wir diesen Maßstab konsultieren und das täglich tun, dann werden wir mit der Zeit eine Gesinnung bekommen. Das heißt, es wird sich eine Gewohnheit einstellen im Denken. Wir werden gewohnheitsmäßig Christus ähnlich denken. Und dann werden wir es zur Gewohnheit gemacht haben, Christus vor Augen zu halten und so zu denken und seine Gesinnung zu haben, wie es in Kapitel 2, Vers 5 heißt. So viele wo immer wir sein mögen in unserem Wachstum. Dieses wollen wir festhalten. Ob wir noch viel zu wachsen haben oder weniger, einige von uns sind schon reifer. Aber wo immer wir stehen, wir brauchen alle denselben Maßstab, damit wir dieselbe Gesinnung haben. Es ist also möglich, bei verschiedenen Wachstumsstadien gleiche Gesinnung zu haben, einheitlich voranzugehen, einheitlich zu dienen, trotz verschiedener Gnadengaben, verschiedener Rollen, verschiedener Aufgaben. Dennoch, wozu wir auch gelangten, nach demselben Maßstab sich auszurichten, derselben Gesinnung zu sein, sollte unser Bestreben sein. Das Letzte scheint hier vorausgesetzt zu sein. Das ist, was den Satz wahrscheinlich vollständig macht. Das sollte unser Bestreben sein. Verse 17 bis 19 noch. In Vers 17 sagt Paulus, man soll ihn zum Beispiel nehmen. Werdet zusammen meine Nachahmer, Brüder. Im Griechischen wird manchmal ein Wort gebraucht, das verschieden übersetzt wird. Darf ich einmal fragen, wie steht es in Ihrer Übersetzung? Kann jemand freiwillig sagen, wie lautet der Anfang von Vers 17 bei Ihnen?
Also, wir haben die Erbefelder.
Gut.
Ja. Seid miteinander meine Nachahmer.
Seid, ja. Das ist ein Beispiel jetzt. Wir haben dasselbe Wort, ich denke, es ist am Ende von Kapitel 4 im Epheserbrief, wohl auch am Anfang von Kapitel 5. Aber am Ende von Kapitel 4 mahnt Paulus oder ruft er auf zu einer christlichen Gesinnung mit Hilfe des Heiligen Geistes. Werdet feinfühlig zum Beispiel. Normalerweise übersetzt man seid so und so. Ja? Griechischkenner machen uns darauf aufmerksam, es macht vielleicht nicht immer einen großen Unterschied. Aber mir ist es eine Hilfe, wenn ich etwas genauer hier übersetze an dieser Stelle. Denn es sagt mir, dass Gott mir einen Spielraum, eine Wachstumszeit gibt. Seid heißt plötzlich, jetzt muss ich sein. Ja? Aber wenn ich sage werde, dann merke ich, Gott in seiner Gnade gibt mir eine Zeit, in der ich so werden darf. Und in der Tat ist das, was er sagt, auch hier. Es ist nicht eine Forderung, die von heute auf morgen oder von einer Minute zur anderen in Erfüllung getreten sein soll, sondern Gott gibt uns Wachstumszeitraum. Und das ist wunderbar. Wir dürfen Werdende sein. Wir müssen nicht plötzlich Angekommene sein. Also, werdet zusammen meine Nachahmer, Brüder. Folgt mir nach, sagt Paulus. Warum? Weil ich Christus nachfolge. Ich denke wie Christus. Und wenn ihr so denkt und es so macht, wie ich es tue, dann werdet ihr Christus ähnlich werden. Das ist interessant. Gott gibt uns auch menschliche Leitbilder. Die Gemeinde braucht solche. Christus ist der Mittler zwischen uns und Gott in diesem Versuch, Gott ähnlich zu werden. Wenn wir wissen wollen, wie wir Gott ähnlich werden sollen, dann müssen wir uns Christus vor Augen halten. Denn in ihm ist Gott Mensch geworden. In ihm haben wir ein Beispiel. Also Christus ist schon einmal ein Zwischenbild. Aber jetzt hat Gott uns noch weitere Bilder gegeben zwischen uns und Christus. Wenn wir Christus ähnlich werden wollen, dann dürfen wir auch andere als Leitbilder vor Augen ziehen. Nur da ist Vorsicht geboten. Denn sie sind fehlerhafte Bilder. Und dort, wo Menschen sich irren, da müssen wir vorsichtig sein. Paulus, wenn er in der Schrift spricht, spricht er ganz genaue Worte Gottes. Dort, wo wir in der Schrift ein getreues Bild von Paulus haben, da haben wir auch ein getreues Bild von Jesus Christus. Das heißt, wo er als Beispiel uns vor Augen steht, gestellt wird. Aber sonst, wenn Paulus heute leben würde, könnten wir ihn nicht in allen Stücken jeden Tag als Vorbild nehmen, das ist klar. Denn er sagt ja selbst, ich bin noch nicht angekommen, ich bin auch noch ein Werdender. Und auch die reifsten und besten Leitbilder und Vorbilder in der Gemeinde sind nur relativ Vorbilder. insofern sie Christus ähnlich sind. So sagt es auch Paulus hier. Werdet zusammen meine Nachahmer, Brüder, und seht die, die so wandeln, so wie ihr uns als Vorbild habt. Und er könnte weiter gesagt haben, so wie wir Christus ähnlich sind. Ja. In dem Maße nehmt uns als Vorbild. Und nehmt andere in dem Maße als Vorbild, wie sie uns ähneln. Also Paulus ist nicht der Einzige. Wenn andere auch so leben, alle leben wie Jesus Christus, ja? Paulus und diese anderen. Aber wenn sie so auch so leben wie Christus, dann dürfen wir dieses als Vorbilder nehmen. Das hilft. Dann bekommen wir ein plastisches Bild von dem, was wir anpeilen, was uns als Ziel vor Augen steht. Ich darf noch auf das Wort sehen in Vers 17 aufmerksam machen. Es begegnet uns hier gleichsam als Alternative zu Vers 2, wo dreimal stand, seht, seht, seht. Das heißt, merkt euch die falschen Lehrer und nehmt euch in Acht vor ihnen. Hier haben wir die Alternative. Seht die anderen und nehmt sie als Vorbilder. Die Augen sollen also nicht für immer stehen bleiben bei den falschen Vorbildern. Nur so lange, als wir sie erkannt haben und dann uns von ihnen abgewandt haben. Aber nicht dauernd an sie denken. Nein, wir denken an Christus. Er ist unsere Gesinnung. Und wir denken an die, die so sind wie Jesus Christus. Verse 18 und 19. Paulus bekräftigt seine Aufforderung, ihm nachzufolgen, mit einigen Hinweisen. In den Versen 18 und 19 ist es ein negativer Hinweis. In den Versen 20 und 21 ist es ein positiver Hinweis. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft mitteilte, nun aber auch mit Tränen mitteile, von den Feinden des Kreuzes Christi, dessen Ende Verderben, dessen Gott der Bauch und bei denen, die Herrlichkeit in ihrer Schande ist, welche auf Irdisches sinnen. Darf man nicht an Irdisches denken? Nicht, wenn das Denken absorbiert ist vom Irdischen. Nur wenn das Irdische über die himmlische Brille, mit der himmlischen Brille betrachtet wird. Aber es darf nie autonom werden. Es darf nie eine selbstständige Größe werden. Es muss immer in Relation zum Schöpfer, zu meinem Erlöser stehen. Beides, Schöpfer und Erlöser. Er ist der Schöpfer, es steht nicht selbstständig im Raum, ist nicht selbstständig geworden. Alles, was irdisch ist, ist einmal von jemandem, meinem Gott, geschaffen. Und dieser Gott ist mein Erlöser, ich habe eine neue Beziehung zu ihm. Und über diese neue Beziehung habe ich einen Bezug zum Irdischen. Aber wenn diese Beziehung nicht da ist, dann werde ich autonom und dieser Gegenstand bekommt eine gewisse Autonomie in meine ich werde von ihm gebannt. Aber gehen wir zurück. Paulus weist auf diese sogenannten Christen hin, aber sie sind wohl nicht echte Christen. Wir müssen das Wort mit einem Anführungsstrich schreiben. Paulus macht 5 Aussagen von diesen vielen Christen. Denken wir ja nicht, dass die neutestamentliche Zeit eine schöne ephesische Gemeinde war. Es war nicht so. Es gab sehr viel Trauriges, schon in jener Zeit. Und hat es immer gegeben. Und wir sollten aus jenen Zeiten lernen. 5erlei, sagt Paulus, über diese falschen Christen. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Das ist furchtbar. Denn das Kreuz ist der Schlüssel zur Beziehung mit Gott. Feinde des Kreuzes, der Versöhnungsstelle. Feinde dieses Weges Gottes, um Menschen zu sich zu führen. Und das Kreuz Christi muss einen Platz haben in meinem Leben. Ich muss bereit sein, es zu tragen in meinem Leben. Das heißt, ich muss bereit sein, zu sterben und mich für mit Christus gekreuzigt zu halten. Aber sie wollen diesen Verzichtsweg nicht einschlagen. Sie identifizieren sich nicht mit einem gekreuzigten Christus. Jemand schreibt, Paulus sagt nicht Feinde des gekreuzigten Christus, sondern Feinde des Kreuzes Christi. Ich weiß nicht, ob man diesen Unterschied machen kann. Ein Feind des Kreuzes Christi zu sein, kann doch nicht viel großen Unterschied machen. Man kann doch nicht groß unterscheiden von dem Kreuz, von dem Christus, der an diesem Kreuz starb. Zweitens, ihr Ende ist Verderben, nicht die Seligkeit. Das ist schon deutlich. Sie werden eines Tages von Gott gerichtet werden. Wollen wir ihnen nicht nachfolgen, damit wir nicht dieses Gericht teilen müssen. Ihr Gott ist der Bauch, ihr Leib. Sie leben für ihre Diesseitigkeit. Ich sollte nicht diesen Weg einschlagen. Der Leib darf nicht eine zu große Aufmerksamkeit bekommen in meinem Leben. Er muss Diener bleiben, nicht das Primat einnehmen in meinem Leben. Herrlichkeit liegt in ihrer Schande. Und so weit sind wir heute in der Kultur, wo das Schändliche das Herrliche geworden ist. Aber Jesaja hatte schon lange vor Christus ausgerufen: Wehe dem, der Süßes für bitter hält und bitter für Süßes. Wehe dem, der Wahrheit für Unwahrheit hält und Unwahrheit für Wahrheit. Und wehe dem, der Herrlichkeit für schändlich achtet. Das, was fromm ist, Frömmigkeit, für primitiv und falsch, aber das Falsche dann für herrlich hält. So weit sind wir heute. Paulus sagt, das Ende solcher ist das Verderben. Und letztens, sie sinnen auf Irdisches. Da ist vielleicht das Geheimnis. Sie sinnen nicht auf Jesus Christus, der vom Himmel gekommen ist. Sie sinnen auf das Irdische und ziehen einen Strich zwischen Erde und Himmel, und dies ist ihr Paradies. Und ich denke, was Petrus will sagen, zur Zeit Noahs wurde dieses zum Verhängnis jener Leute. Die Leute wollten nicht über den Horizont hinausschauen. Sie wollten mit Gott nichts zu tun haben. Und Gott scheint zu sagen, gut, dann bleibe diese Welt eure Welt. Und ich werde euch in diese Welt einschließen, einkerkern. Und dann ließ es mal regnen. Und dann war es zu spät, nach der anderen Welt zu fragen. Wer sich mit dieser Welt abgibt, der wird untergehen, denn die Welt geht unter. Aber wer den Willen Gottes tut, sein Auge auf den vom Himmel Gekommenen richtet, damit er zum Himmel gehen kann, der wird dem Gericht dieser Welt entgehen und eines Tages in Sicherheit landen, in der Gemeinschaft mit Jesus Christus.